Der König kommt, aber der Zacharias ist voller Zweifel. Am Donnerstag hat der Christian hier einen Vortrag gehalten zum Thema zwischen Zweifel und Zuversicht. Und er sagt, aber das war nicht geplant, diese Fortsetzung hier sozusagen, dass wir zweimal innerhalb von ein paar Tagen über die Zweifel reden. Die Frage ist, was hat Advent, das Kommen Jesu, mit Zweifel zu tun? Nun, wir sehen es hier, vom Text her geht es um Advent und das Kommen des Messias und dass der Zacharias voller Zweifel war. Aber wir finden das auch später noch, als ein Petrus schreibt über das Kommen des Königs. Da sagt er, vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt erschaffen wurde. Damals gab es offensichtlich noch keine Evolutionisten, die dachten, dass die Welt sich von selber entwickelt hat. Die haben also noch alle geglaubt, dass die Welt erschaffen wurde, aber das nur so nebenbei. Hier haben wir noch eine Steigerung von Zweifel. Hier geht es um Leute, die nicht nur zweifeln, dass Jesus wiederkommt, sondern die darüber spotten, dass er gesagt hat, er kommt, aber es ist noch nicht passiert. Und von daher gehen sie davon aus, dass er nicht wiederkommen wird. Nun, ich hoffe einerseits, dass kein so ein Spötter hier ist, aber selbst wenn, herzlich willkommen. Und vielleicht hilft dann unser Text heute ein bisschen etwas zu diesem Thema zu sagen. Christian hat am Donnerstag darauf hingewiesen, dass die Bibel voller Zweifel ist oder voller Zweifler ist. Und heute haben wir eben ein Beispiel davon, den Zacharias. Aber ehe wir uns dem Zacharias zuwenden, müssen wir uns ein bisschen dem Theophilus zuwenden, den der Lukas zuerst erwähnt. Wir wissen sehr wenig über Theophilus, aber Lukas hat es offensichtlich für notwendig gehalten, dem Theophilus einige Grundlagen zu geben, seine Zweifel, die er vielleicht hatte, aufzulösen. Und so fängt Lukas sein Evangelium an mit: Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener des Wortes geworden sind. Darum hielt ich es auch für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du genau erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Das heißt, Lukas fängt an, die Zweifel zu widerlegen. Diese vier Verse sind gespickt mit Wörtern, die das deutlich machen. Er sagt, dass er mit den Augenzeugen geredet hat, dass die Augenzeugen schon einige Berichte geschrieben haben und dass er diese Berichte zusammenfasst. Er ist all dem sorgfältig nachgegangen. Er hat das nicht leichtfertig gemacht, nicht einfach nur irgendwelche Gerüchte aufgeschrieben, sondern er hat sie sorgfältig geprüft. Und zwar ist er allem bis zu den Anfängen nachgegangen, was wir dann heute sehen würden, bis zu den Anfängen sogar, ehe Jesus kam, ist er allem nachgegangen und hat das dann in geordneter Reihenfolge niedergeschrieben. Also wir kriegen den Eindruck, hier ist einer am Werk, der weiß, was er tut. Und wozu das Ganze? Damit du genau erkennst, nicht nur damit du eine Ahnung kriegst, sondern damit du Gewissheit hast, nämlich wie zuverlässig all das ist. Diese Aussagen machen es uns ganz deutlich. Hier ist einer, der uns wirklich sagen will, wie es gewesen ist. Lukas hat ja bekanntlich ein zweibändiges Werk geschrieben und seinen zweiten Band, die Apostelgeschichte, fängt er dann ähnlich an und sagt dann dort, sie, die Apostel, waren es auch, denen er, Jesus, sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden ist. Sein spezielles Wort im Griechischen, das das ganz deutlich sagt, das sind überzeugende, durchschlagende Beweise. Also da muss man schon sehr hartnäckig sein, wenn man die nicht glauben will. Ein paar Zitate dazu von Merrill Unger, ein Archäologe und Professor für das Alte Testament gewesen, schon gestorben. Und der sagt, die Apostelgeschichte wird heute in gelehrten Kreisen allgemein Lukas zugeschrieben. Da muss man dazu sagen, für uns ist das sowieso klar, aber es gab halt viele Gelehrte, die meinten, dass Lukas gar nicht die Apostelgeschichte geschrieben hat und vor allem gar nicht im ersten Jahrhundert, sondern erst viel später. Aber er sagt, heute ist es allgemein anerkannt, dass es dem ersten Jahrhundert zugerechnet und als Werk eines sorgfältigen Historikers betrachtet, der im Gebrauch seiner Urkundenquellen sehr exakt gearbeitet hat oder arbeitete. Oder ein anderer, ein Altphilologe, sagt, Lukas ist ein vollendeter Historiker, der gleichrangig neben den großen griechischen Autoren steht. Viele Menschen haben so den Eindruck, dass wenn was in der Bibel steht, dann ist das irgendwie ganz anders zu betrachten, als wenn es in einem Geschichtsbuch steht, wenn man es in der Schule im Geschichteunterricht hört. Aber er sagt, nein, Lukas ist sehr wohl gleichrangig zu den anderen alten Autoren. Und Sir William Ramsay, es gibt zwei William Ramsays mindestens, der andere hat den Nobelpreis für Chemie gekriegt, das ist nicht der, sondern dieser Sir William Ramsay war eben einer der führenden Archäologen und Theologen und der sagt, Lukas ist ein Historiker ersten Ranges. Nicht nur seine faktischen Aussagen sind verbürgt, er besitzt eine echte historische Gesinnung. Und ich habe es dann gekürzt und dann am Schluss sagt er, kurz gesagt, dieser Autor sollte zu den allergrößten Historikern gerechnet werden. Josh McDowell in seinem Buch Die Bibel im Test sagt über diesen Sir William Ramsay, er wird als einer der größten Archäologen angesehen, die je gelebt haben. Ich kann das nicht beurteilen, ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber ein bisschen Wahrheit wird schon drin sein. Dieser Sir William Ramsay hat 9 Ehrendoktortitel gekriegt. Und das Faszinierende an ihm ist, er ist angetreten, um eigentlich das Gegenteil zu beweisen. Er hat Theologie in Tübingen studiert, liberale Theologie, wo er nur gelernt hat, dass natürlich die Apostelgeschichte nicht von Lukas ist und dass die Apostelgeschichte viel später geschrieben worden ist und dass deswegen viele Fehler drin sind. Das hat er gelernt. Aber er war auch Archäologe und er ging dann in die Türkei und diese Gebiete, wo die Apostelgeschichte sich stattgefunden hat und hat viele Ausgrabungen gemacht und jede Ausgrabung hat bestätigt, dass Lukas ganz genau recht hatte. Und so kam er als Skeptiker oder als Spötter zu dem Ergebnis, nein, diesem Lukas kann man vertrauen. Da wird also deutlich, wenn jemand Lukas bezweifelt, dann muss er eigentlich die ganze alte Geschichte bezweifeln. Dann kann er das alles auch nicht glauben. Denn viele der Quellen, die wir für andere Ereignisse dieser Zeit haben, sind viel weniger glaubwürdig als hier Lukas. Dann, wenn ein Zweifler ehrlich ist, dann muss er zugeben, dass er nicht deshalb zweifelt, weil es nicht genügend Fakten gibt, sondern weil er nicht glauben will, weil es nun Konsequenzen hätte, wenn die Bibel doch stimmt. Noch eine Stelle, die nicht von einem Historiker geschrieben ist, aber von einem einfachen Fischer, aber der war immerhin auch Augenzeuge. Und der sagt, wir haben uns nicht etwa irgendwelche klugen Geschichten ausgedacht, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seiner Wiederkehr erzählten. Nein, wir haben seine Majestät mit eigenen Augen gesehen. Die Zweifel sind also vielleicht erstmal berechtigt, aber wenn man sich die Fakten anschaut, dann sind sie widerlegt. Aber dann gehen wir eben weiter zum Zacharias, von dem uns Lukas als erstes erzählt. Und der Text ist zu lange, um ihn ganz vorzulesen, könnt ihr dann hoffentlich zu Hause tun. Aber kurz die Zusammenfassung. Zacharias und Elisabeth waren alt, hatten keine Kinder, Elisabeth konnte keine Kinder kriegen. Und Zacharias hatte Dienst im Tempel und als er das Räucheropfer darbringen wollte, erschien ihm ein Engel und verkündigte ihm die gute Nachricht, dass seine Frau Elisabeth ein Kind bekommen wird. Aber das konnte sich ein Zacharias nicht vorstellen. Er kannte zwar die Geschichte von Abraham und Sarah, aber trotzdem, das konnte er sich nicht vorstellen. Und so kommen seine Zweifel. Und er fragt den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter. Wie soll das gehen? Das scheint doch eine völlig berechtigte Frage zu sein. Eine völlig harmlose Frage. Das ist doch eine unschuldige Frage, die er hier stellt. Später berichtet uns Lukas, wie der Engel dann der Maria erschienen ist. Und die stellt eine ähnliche Frage. Die sagt auch, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Scheinen nach außen hin ziemlich ähnlich zu sein. Aber Gott sieht das Herz. Und so wusste er, was in Zacharias vorgeht. Und das erkennen wir aus der Antwort des Engels an Zacharias. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Maria wird nicht gerügt für ihre Frage, denn sie hat geglaubt. Sie konnte sich nur die Details nicht vorstellen, wusste nicht, wie es geht, aber sie war überzeugt, dass es geht. Während ein Zacharias fragt nicht nur, wie es gehen soll, sondern er sagt damit, es kann gar nicht gehen. Und das ist das Wesen der Zweifel, dass am Wort Gottes gezweifelt wird. Hier ist der Zweifel dann zu Unglauben geworden. Zweifel ist noch keine Sünde, aber Zweifel führt oft zur Sünde. Und deshalb ist Satan so interessiert daran, Zweifel zu sehen, wo er nur kann. Zweifel ist die Grundlage jeder Versuchung. So fängt die Geschichte der Menschheit ja an. Als die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das war die erste Versuchung, dass Satan das Wort Gottes in Frage stellt. Sollte Gott gesagt haben. Zweifel am Wort Gottes. Und dahinter verbirgt sich ja noch viel mehr. Denn dahinter verbirgt sich ja Zweifel am Wesen Gottes. Denn das ist, was die Schlange dann ja in der Folge der Konversation hier sagt, dass Gott doch es gar nicht so gut mit ihnen meint, sondern dass Gott ja hier ihnen eigentlich etwas vorenthält. Und so führen die Zweifel am Wort Gottes zu Zweifel am Wesen Gottes. Vor ein paar Monaten haben wir Malachi studiert. Und ihr erinnert euch vielleicht an den Anfang, wo es dort heißt, ich liebe euch, ihr Leute von Israel, hat der Herr gesagt. Aber ihr entgegnet, lieben, davon merken wir nichts. Sie bezweifeln die Liebe Gottes und damit das Wesen Gottes. So Zweifel am Wort Gottes ist Zweifel am Wesen Gottes. Und der Johannes drückt es in seinem Brief noch krasser aus. Er sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Doch wer Gott keinen Glauben schenkt, macht ihn damit zum Lügner. Ist ja die logische Konsequenz. Wenn ich das nicht annehmen kann, wenn ich das nicht für wahr halte, was Gott sagt, dann mache ich ihn zum Lügner. Zacharias konnte sich also nicht vorstellen, dass das, was Gott ihm hier ausrichtet, wirklich sein kann, dass es wirklich passieren könnte. Das ist übrigens ein Satz, den ich schon oft gehört habe, dass Menschen gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott, und dann kommt verschiedene Dinge, dass Gott so oder so ist oder dass Gott das oder das tut, das kann ich mir nicht vorstellen. Und damit sagen sie, das ist nicht so. Selbst dann, wenn die Bibel es ganz klar sagt. Ich kann es mir nicht vorstellen, damit mache ich Gott zum Lügner. Und dann geht es aber weiter und dann sehen wir die Wirkung der Zweifel. Und den Vers schon gelesen. Hier ist eine sofortige Wirkung. Du wirst so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Zweifel hat Konsequenzen. Und die Frage ist, ist das jetzt hier eine Strafe oder ist das Züchtigung oder Erziehung? Nun, 9 Monate lang wurde Zacharias daran erinnert, dass Gott etwas gesagt hatte und dass er daran gezweifelt hat. 9 Monate lang wurde er daran erinnert, dass man Gott glauben kann und dass man Gott glauben muss. Aber ich denke, außerdem war das eine Bestätigung. Als der nach Hause kam zu seiner Frau Elisabeth, ich glaube nicht, dass er dann noch gezweifelt hat, dass es wirklich passieren wird. Nun, es gibt verschiedene Arten von Zweifel. Es gibt Abstufungen und dementsprechend ist die Wirkung auch unterschiedlich. Ein extremes Beispiel finden wir im Alten Testament in 2. Könige beim Propheten Elisa, als dort diese Hungersnot in Samaria war und der Prophet sagt, morgen um diese Zeit wird man Essen in Hülle und Fülle haben. Und da antwortete der Offizier, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sprach, siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Wieder, es scheint nur eine Frage zu sein, aber es ist deutlich, es ist mehr. Es ist eine Aussage, das kann nicht sein. Das kann Gott nicht tun. Und Elisa antwortet ihm und sagt, siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Hier hatte die Zweifel, oder wie gesagt, es war eigentlich dann schon mehr als Zweifel, sehr drastische Konsequenzen. Er hat es mit seinem Leben bezahlt. 24 Stunden später war er tot. Das ist, wenn man das Wort Gottes völlig ablehnt, dann hat es Konsequenzen, ewige Konsequenzen. Galater 6 heißt es, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben, jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wenn also Zweifel zu Unglauben wird, oder wie es Christian genannt hat, zu einem Willenszweifel, dann hat er ewige Konsequenzen. Aber für alle, die glauben wollen, die also ehrliche Zweifel haben, gibt unser Text uns auch eine gute Nachricht. Und das erste ist, Gott kommt trotz unserer Zweifel zu seinem Ziel. Die Elisabeth wird tatsächlich schwanger, obwohl Zacharias gezweifelt hat. So ähnlich ist es dann auch mit dem Wiederkunft Jesu. Jesus kommt wieder, egal wie viele Leute daran zweifeln oder sogar darüber spotten. Gott kommt zu seinem Ziel. Und wenn unsere Zweifel ehrlich sind, wenn wir offen sind für die Wahrheit, dann geht Gott auf unsere Zweifel ein und widerlegt sie. Der wohl bekannteste und berühmteste Zweifler ist Thomas. Nicht dieser hier, sondern der in der Bibel. Und wir kennen die Geschichte, Thomas sagt, ich glaube nicht, dass Jesus auferstanden ist. Es sei denn, ich kann meine Hände in seine Seite legen und meine Finger in seine Wunden. Und dann begegnet ihm Jesus und sagt, lege deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an, strecke deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Dass Jesus also nicht sagt, mit so einem Zweifler kann ich nichts anfangen, sondern dieser Thomas war und wurde ein Apostel, ein Missionar für Indien, den Gott wunderbar gebraucht hat, trotz seiner Zweifel, weil sein Zweifel ehrlich war. Und er war bereit zu glauben. Und so sehen wir dann auch, dass dritte echte Zweifel führen zu einer noch tieferen Anbetung. Im nächsten Vers heißt es, dass Thomas daraufhin antwortete, mein Herr und mein Gott. Eine der klarsten Aussagen in der Bibel, dass Jesus Gott ist. Thomas, der Zweifler, wird widerlegt, seine Zweifel werden entkräftet und er kommt zur Anbetung. Und das finden wir auch beim Zacharias. Dann Zacharias, nach den 9 Monaten, nachdem das Kind geboren war und er wieder reden konnte, das Erste, was er tut, ist, er betet Gott an. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist uns zu Hilfe gekommen und hat sein Volk befreit. Und dann am Ende seines Lobpreises sagt er noch, unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Er schickt uns den Retter, das Licht, das von oben kommt. Dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finsteren Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Hier finden wir den Zusammenhang dann wieder zwischen Zweifel und Advent. Dass er natürlich noch von dem Retter redet, der kommen wird, den wir feiern, dass er schon gekommen ist, das erste Mal als Retter, aber wieder kommen wird als ein König. Nun, Fakten reichen nicht aus, um jeden Zweifel zu beseitigen. Denn, wie gesagt, es gibt einen Willenszweifel. Es gibt nur ein Rezept, Zweifel ganz zu beseitigen. Und das sagt uns Jesus in Johannes 7,17. Wer bereit ist, Gott zu gehorchen, der wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Das heißt, man muss sich darauf einlassen. Das ist nicht nur Theorie. Das ist nicht nur etwas, wo man eben ein paar Zahlen oder ein paar Daten oder sonst was sich anschaut. Sondern das Wort Gottes ist etwas, was zu einer persönlichen Beziehung aufruft. Und deswegen müssen wir bereit sein zu gehorchen. Und dann werden wir es erfahren. Dann werden wir merken, dass diese Lehre von Gott ist. Dass es wirklich Gottes Wort ist. Ich habe diese Telefonzellen selber nicht mehr erlebt, aber ich habe davon gehört, dass es früher mal Telefonzellen gab, wo, wenn man reingestiegen ist, dann ging das Licht an. Da konnte man um die Telefonzelle gehen, solange man wollte, und sagen, ich kann nicht telefonieren, es ist finster. Man musste reinsteigen. Und so ähnlich ist es mit dem Wort Gottes. Wir müssen uns darauf einlassen, um zu erleben, dass es wirklich so ist. Das ist übrigens ganz normal, das ist im normalen Leben auch so. Wenn ich nur ein Beispiel nehme, wenn wir ein schönes Prospekt sehen, von einem Urlaubsprospekt, dann wird da alles Mögliche drin versprochen und man hat schon ein bisschen vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, man hat seine Zweifel daran. Und da kann man Fakten sammeln, so viel man will. Da kann man im Surfen, im Internet, man kann sich die Meinung anderer einholen. Im Endeffekt wird man es nicht wissen und wird bei seinen Zweifeln bleiben. Es sei denn, man nimmt das Angebot an und fährt hin und dann zugegebenermaßen sind entweder die Zweifel beseitigt oder das Prospekt. Aber so ist es eben beim Wort Gottes nicht. Denn dieses Prospekt hält, was es verspricht. Da können wir uns darauf einlassen und wir müssen uns darauf einlassen. Wenn wir uns nicht darauf einlassen, können wir weiter alle möglichen Theorien verbreiten, warum es nicht stimmt, dass das Wort Gottes voller Widersprüche ist und voller Fehler ist oder was immer sonst. Aber wenn wir uns darauf einlassen, dann dürfen wir Advent erleben. Zacharias sagt, das Licht soll in die Dunkelheit scheinen. Es soll hell werden in jedem Herzen. Und deshalb ist dieser Text über einen Zweifler eine Einladung, vom Zweifel zur Zuversicht zu kommen, wie es Christian am Donnerstag genannt hat. Und so hoffe ich, dass diejenigen, die Jesus schon nachfolgen, einfach gestärkt sind in ihrer Gewissheit, dass das Wort Gottes, was wir haben, hundertprozentig verlässlich ist. Und dass solche, die noch zweifeln, sich dieser Frage ehrlich stellen. Sind es ehrliche Zweifel, dann können wir gerne noch mehr Fakten geben. Oder ist es eigentlich ein Willenszweifel? Ich will nicht, weil es mein Leben verändern würde. Aber auch da können wir sagen, es verändert das Leben ja zum Positiven. Gott ist Liebe, er nimmt uns nichts weg, was gut ist für uns, sondern er führt uns tatsächlich von der Finsternis in das Licht. Amen.